Sagt auf zu merken. Hauptsache, so in das Nervenhund ist wirklich. Nein, ich hoffe nicht, dass du die Umöffnung oder Mädchen verabmutst, weil du uns verstorbenen Nacht lasse ich hin.
Ladies and Gentlemen, you're listening to The Box Podcast.
Herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 156. Ja, uns gibt's immer noch und heute mit dabei der Imanu.
Servus.
Und der Robert.
Guten Tag.
Ja, jetzt sind wir einige Zeit nicht hier auf Sendung gewesen und da war allerdings auch nicht so viel los in der Boxwelt. Und nach den Olympischen Spielen fing es dann langsam wieder an. Und zwar mit Golovkin gegen Cal Brook. Imanu, war der Kampf so, wie man es erwarten konnte?
Ja, je nachdem, was man erwartet hat. Also ich hatte da jetzt gar kein wirkliches Szenario so zu dem Kampf. Also beziehungsweise kein spezielles, wo ich mich drauf festgelegt habe. Bei Brook, sage ich mal, durchaus sehr skilliger Mann grundsätzlich, natürlich aus einer anderen Gewichtsklasse, eine weiter runter und dementsprechend, ja, hat natürlich auch Vorteile, er ist beweglicher, ja, gut, ist wie gesagt, also rein vom Skill, sag ich mal, ein ausgeglichenes Duell gewesen, ja, also Golovkin natürlich der härtere von beiden, schlägt härter, ist in der Halbdistanz natürlich wesentlich effizienter. Brook natürlich mit einem super Jab ausgestattet, super Beinarbeit, auch grundsätzlich keine schlechte Defensive aufgrund der guten Beinarbeit. Nur, ja, hast du das halt dann gegen Golovkin gesehen, dass er es im Endeffekt dann auch viel zu selten einbringen kann, weil er mehr oder weniger überrollt wurde oder, ja, wie soll man sagen, überrollt worden ist, grundsätzlich dann auch später. Aber man hat gesehen in den Zwischenrunden, sagen wir mal 2 und 3 zum Beispiel, dass Brook, ja, Golovkin vielleicht härter und besser getroffen hat als alle Gegner, die zuvor gegen Golovkin angetreten sind. Und da hat man dann schon die Skills von Brook auch durchaus gesehen, die da sind. Nur sind die, ja, Konter oder die Schläge von Golovkin dann so hart gewesen im Endeffekt, dass Brook dann, ja, ab Runde 4 auch beeindruckt war und nicht mehr wusste, was er wirklich dann zuzusetzen hatte, beziehungsweise dass auf, ja, 1-2 Treffer von ihm dann auch die gleiche Anzahl mindestens zurückkam von Golovkin, nur mit einer ganz anderen Wucht. Und man weiß, wie hart Golovkin schlägt. Wenn da was durchkommt beim Gegner, dann hat das in der Regel auch ja, schon
Folgen.
Auswirkungen, ne? So auf den weiteren Kampfverlauf, genau. Und dementsprechend, ja, war Brook der Sache dann auch nicht mehr gewachsen und das Handtuch kam dann eine Runde später in Runde 5. Wobei ich so im Kampf gesagt habe, das Handtuch muss nicht kommen unbedingt. Also es waren harte Runden, ja, die vierte und fünfte, durchaus wirklich harte Runden. Aber wie gesagt, die zweite und dritte war halt auch so gut von Brook, dass die Runde auch für Golovkin da nicht, sage ich mal, leicht war. Der sah nach dem Kampf auch ganz schön lidiert aus im Gesicht, also da ist auch einiges reingeflogen. Nur klar, nicht mit der Power. Nur nach dem Kampf haben wir jetzt gehört, was dann auch die Folgen von Brook waren. Ich glaube, Augenhöhlenbruch und gut, wenn man es dann nachher betrachtet, dann war es schon okay, dass man da das Handtuch dann möglicherweise geworfen hat. Aber so rein im Kampf habe ich da jetzt mit nicht gerechnet. Hat auch ein paar Mätzchen gemacht noch, der Brook, hat auch nachher in der Pressekonferenz noch gesagt, dass die Schläge da jetzt nicht so hart sich angefühlt haben, wie er sich das hat vorgestellt. Ob das jetzt Trash-Talk ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Er ist auf jeden Fall nicht runtergegangen in dem Kampf. Also allzu hart wird sich dann wahrscheinlich auch nicht angefühlt haben, wenn er nicht zu Boden muss. Dementsprechend, ja, gut. Grundsätzlich auf die Frage zurück, war es das, was man erwarten konnte? Ich denke dann grundsätzlich schon, Golovkin hatte, ich glaube, 31 K.O.-Siege in Folge vor dem Fight, dass dann vielleicht auch noch ein 32. möglicherweise dazukommt, war jetzt nicht, ja, sagen wir mal, utopisch. Und daher denke ich schon, dass man das dann zu sehen bekommen hat, was man erwarten konnte, aufgrund dann auch der, ja, Gewichtsklasse, die er aufsteigen musste, der Brook. Das ist dann klar, wenn Golovkin da Schläge unterbringen kann, dass es dann möglicherweise auch früher zu Ende geht. Als bis Runde 12 war vorauszusehen oder zu erahnen. Dementsprechend sage ich ja, war so zu erwarten, aber man hat, wie gesagt, auch gesehen, dass Golovkin durchaus ja, auf jeden Fall Schwächen hat, ja, dass da auf jeden Fall auch defensiv Löcher sind, dass man ihn treffen kann. Und ich sag mal so, wenn dann Kovalev so reinflackt oder egal, unabhängig, wer das jetzt ist, sagen wir mal einer, der wirklich Power hat, dann kann man Golovkin sicherlich auch vorzeitig stoppen. Nur gut, Brook war da jetzt nicht der richtige Mann für. Ich denke, Golovkin gegen Canelo muss dann irgendwie kommen. Ich hoffe, dass Golovkin, sage ich mal, da ein gutes Angebot unterbreitet. Angeblich sind ja jetzt auch Gespräche gemacht, die den Kampf dann möglicherweise uns dann doch vielleicht irgendwann bescheren werden. Ja, wird man sehen. Auf jeden Fall war ein unterhaltsamer Kampf. Also jede Runde war Action geboten. Brook erste Runde angeschlagen, zweite, dritte. Brook mit guten Aktionen und vierte, fünfte dann das Ende. Hat Golovkin gut Druck gemacht, gewonnen. Also ja, bin zufrieden mit dem Kampf. Auch wenn viele sagen Mismatch. Ich bin auch übrigens einer, der es vorher gesagt hat, Mismatch. Wie gesagt, wegen dem Gewichtsklassenunterschied. Aber ja, trotzdem war es im Endeffekt unterhaltsam. Also war kein langweiliger Kampf, es war Action geboten. Von daher hoffen wir dann mal, dass Golovkin jetzt in absehbarer Zeit dann gegen Alvarez antritt und wir möglicherweise noch mehr Action zu sehen bekommen als in dem Kampf.
Ja, Robert, siehst du es auch so wie Manu?
Also im Verlauf des Kampfes definitiv, da war auf jeden Fall eine Menge Action geboten, keine Frage. Und wenn man jetzt so mal den besagten Alvarez mal im Vergleich ransieht, also der Kampf hat mir auch deutlich besser gefallen als der gegen Khan. Also der hatte seine, ich würde sagen, auch seine Berechtigung gehabt. Also klar, viele sagen, Weltergewichtler gegen einen Mittelgewichtler. Ja, es ist ein Unterschied, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, es war früher, und ich rede jetzt hier von den 30er, 40er, 50er, teils 60ern, auch oft so gewesen, dass zum Beispiel Kämpfer verschiedener Gewichtsklassen auch gegeneinander angetreten sind. Zum Beispiel, dass der ehemalige Weltmeister oder der Weltmeister im Mittelgewicht auch mal gegen den im Halbschwergewicht oder sogar im Schwergewicht angetreten ist, wo ja dann auch teils nur etwa so 10, 15 Kilo Unterschied waren. Das kannst du ja heute alles auch im Schwergewicht irgendwo wiedersehen. Von daher fand ich, war das in Ordnung. Brook hat auf jeden Fall Skill, richtig guten Skill. Also das, er hat gut gegengehalten, hat Golovkin auch immer mal wieder gut geärgert. Also das war ein Kampf, finde ich, der seine Berechtigung hatte. Geil finde ich ja aber trotzdem, dass dann so eine WBA zum Beispiel den Kampf dann nicht sanktionieren will, weil das nicht nach den Statuten des Verbandes ist, weil der Gegner ja aus den unteren Gewichtsklassen kam. Ist ja auch eigentlich geil, wenn man überlegt, dass sich eigentlich niemand an die Statuten der WBA hält, erst recht nicht die WBA selber.
Ja, ist schon ein bisschen verwunderlich. Ne? Ich meine, ich hatte mir auch so den Kampf so ein bisschen vorgestellt, auch wie Khan gegen Canelo, nur vielleicht, dass es ein bisschen länger dauert noch, weil ich habe jetzt im Brook jetzt nicht so ein Glaskin gesehen wie Khan, und jetzt Khan ist ja auch eigentlich nicht mal ein richtiger Welter, sondern eher vielleicht ein Leichtwelter. So vom Körperbau. Und ich hätte gedacht, ja, es ging noch vielleicht noch länger, aber dass er den so schnell erledigt. Also ich finde das schon gut. Natürlich hat Canelo, hat Golovkin Schwächen, wie vielleicht auch sein Handspeed jetzt vielleicht nicht so überragend ist, aber.
Ja, jeder Boxer hat Schwächen.
Natürlich, ja, aber im Großen und Ganzen war das schon eine richtige Demonstration. So, ich meine, er hat einfach seinen Stiefel durchgezogen, er war der stabilere Mann, hatte das Ding meines Erachtens auch immer unter Kontrolle, und das war schon ziemlich stark, weil Brook ist jetzt auch kein ganz schwacher Mann, und ich frage mich immer noch, warum Cal Brook das Ding gemacht hat, weil im Weltergewicht steht er gut da. Ich weiß nicht, ob der jetzt so ungeheuer viel Geld damit verdient hat und ist halt für seine Karriere. Gut, man kann vielleicht argumentieren, ja, der Ausflug hat nicht geklappt, kann man es weiter im Welter versuchen, aber irgendwie verstehe ich es immer noch nicht, warum man das gemacht hat. Aber
Geld.
Ja, Geld, wahrscheinlich. Ne?
Genau. Die Antwort ist immer Geld.
Ja, wie Khan halt wahrscheinlich gegen Alvarez geboxt hat, nur wegen der Kohle, auch wenn er im Grunde chancenlos war. Und die Frage ist jetzt halt, kommt es zum Kampf von beiden? Also nach dem Kampf hat Alvarez ja gesagt, dass er es will, und irgendwie die Schuld fast schon ein bisschen bei Golovkin gesucht, dass der Kampf nicht zustande kam, was irgendwie auch ein bisschen Blödsinn ist in meinen Augen, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich denke eher, dass die Alvarez-Seite das nicht unbedingt so ganz so wollte. Und ja, vielleicht kommt es jetzt. Ich meine, Kellerman fragt ja halt schon zum zweiten Mal danach, und der öffentliche Druck wird ja auch nicht gerade geringer, also dass die beiden gegeneinander kämpfen, und das wäre schon recht gut. Glaubst du denn daran, Robert, dass sie gegeneinander kämpfen?
Wahrscheinlich in 5 Jahren, wenn es eigentlich schon zu spät und uninteressant ist. So wie jetzt bei, ja, was heißt uninteressant, ist jetzt auch Quatsch, aber sag mal, wie jetzt Mayweather gegen Pacquiao, das kam auch 5 Jahre zu spät. Ich denke mal, die spekulieren jetzt auch einfach darauf, dass Golovkin ja auch schon, wie alt ist der jetzt, 34, 35? Er wird nicht jünger und er hat auch Schwächen. Die hoffen halt einfach, dass die dann noch stärker werden, je älter er wird. Und dass sie es dann machen können. Weil ich glaube, die wollen sich halt nicht die Blöße geben, dass sie vielleicht gegen Golovkin K.O. gehen würden, wo ich jetzt Stand jetzt drauf wetten würde. Weil ich glaube, also Golovkin ist für mich immer noch, auch wenn es nicht viel ist, aber er ist immer noch eine Stufe, glaube ich, über Alvarez. Er ist vielleicht nicht so super in der Technik, aber er ist schneller. Deswegen glaube ich, Stand jetzt würde immer noch Golovkin Alvarez besiegen. Hallo?
Ich würde auch mit Golovkin gehen, also ganz klar. Also der wäre auf jeden Fall auch mein Favorit. Ich meine, wie es in Zukunft denn aussieht in ein paar Jahren, wenn Golovkin altert, weiß man nicht. Aber Stand heute ist, denke ich, für nahezu jeden Beobachter Golovkin auf jeden Fall der recht klare Favorit. Ich glaube schon, dass es irgendwo ein bisschen enger werden könnte als die anderen Golovkin-Kämpfe, aber ich denke,
Ja gut, aber weil wer ist auch im
er
Mittelgewicht
macht
gerade
das.
noch da, der interessant ist jetzt außer Saunders vielleicht wegen seinem WBO-Titel und der andere Brite, wie heißt er noch gerade? Der Junior.
Genau. Ja, die beiden werden da sicherlich noch da, aber sonst ist natürlich im Mittelgewicht echt mau. Ne? Ist ja einfach gar nicht. Vielleicht Daniel Jacobs noch, aber das ist jetzt auch recht. Man will das Ding einfach gegen Alvarez haben, weil das passt einfach so gut. Und Golovkin, so, weiß ich nicht, ob man den jetzt da irgendwie in noch höhere Gewichtsklassen drängen sollte. Gerade wenn es dann irgendwie in Light Heavyweight geht, das würde ich ihm auch nicht raten. Also. Der muss schon auf jeden Fall
Dafür ist er auch
versuchen,
zu
gegen
klein.
Alvarez zu boxen. Ja klar, sehe ich auch so. Also da ist einfach ein Mittelgewichtler, ne? Und vielleicht eher ein Super, vielleicht auch ein Super Welter, so was er sicherlich auch bringen könnte. Und von daher denke ich, das
Wenn die
würde schon
Kohle
richtig gut
stimmt.
zusammenpassen. Ne?
Also ich
Ja.
glaube, Golovkin ist so der Einzige wirklich, der eigentlich eher gut tun würde, noch runter zu gehen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass die 3 Kilo weniger ihm da jetzt irgendwie in seiner Schlagkraft irgendwie zum Verhängnis werden. Von daher, puh. Wäre er wahrscheinlich im Superwelter wirklich besser aufgehoben als im Supermittel.
Ja, ob das richtige Superweltergewicht vielleicht gesund bringen kann, weiß ich nicht. Aber also ein bisschen runter könnte er sicher gehen. Könnte man sich sicher einigen, wenn man das denn möchte. Ne?
Ja.
Und das ist halt die Frage jetzt, ob man weiter so Geld verdienen will mit Alvarez oder ob man sich halt der Herausforderung stellt. Und ich denke, das wird recht spannend in nächster Zeit, weil beide sind ja jetzt ungefähr im gleichen Status, haben beide ähnliche Kämpfe gemacht. Vielleicht Golovkin ein bisschen schwereren, aber so sind ja beide über ähnlichen Gegner gewonnen, und ja, da muss man einfach schauen, wie es weitergeht. Gut, dann war noch jetzt am letzten Wochenende ein sehr interessanter Kampf im Cruisergewicht in Polen. Und ja, man kann im Grunde sagen, nach dem Kampf, wir haben eine neue Nummer 1 wahrscheinlich im Cruisergewicht mit Alexander Usyk. Imanu Usyk, wie hat er dir gefallen gegen den Hook-Bezwinger Golovaki?
Ja, für den, ich glaube, 10. Profikampf war es, ne? Oder der 9., weiß ich gar nicht, 9. oder
Zehnte.
10. Genau. War es natürlich schon durchaus eine gute Leistung, wenn man bedenkt, dass er da die Nummer 1 der Gewichtsklasse, den Cunningham und Hook-Bezwinger Glowacki, dann nach Punkten so eindeutig schlagen konnte. Gut, eindeutig heißt, wir hatten, glaube ich, 119, 109 und zweimal 117, 111. Auf den Scorecards am Ende des Tages sehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt so klar den Kampf, dass man das so hochwerten muss. Ich denke so 116, 112, vielleicht sogar 115, 113. Also es waren da auch wirklich viele enge Runden bei. Glowacki als Champion, eigentlich weiß ich nicht, ob das also, ja, ein bisschen zu hoch gewertet wurde, aber gut, im Endeffekt war es schon verdient, war ein Tick besser einfach Usyk in allen Bereichen, hatte mehr Treffer, denke ich, auch drin, über den ganzen Kampf, einen besseren Jab, gute Beinarbeit, hat gut Power, eine stabile Statur und wie gesagt auch für die Größe sehr beweglich, also da sind viele, ja, viele Skills da, dann noch der Körperbau dazu, gut Power dazu, also ja, wird wahrscheinlich, denke ich, dann auch die Nummer 1 in der Gewichtsklasse werden. Ich sehe zumindest jetzt keinen grundsätzlich, der da unbedingt besser ist und der ihn auf jeden Fall schlagen wird. Und dementsprechend, ja, ist er da jetzt dann auch zurecht gerankt. Und da muss erstmal jemand kommen, der ihn da besiegen wird. Ich muss allerdings auch sagen, der wirkte schon irgendwie ein bisschen fragil zwischendrin immer mal. Besonders so in den Runden 5, 6, 7 sollte man sich nochmal angucken. Also wenn Glowacki da mal ein bisschen Druck gemacht hat, war das schon das ein oder andere Mal so ein bisschen in, ich will nicht sagen in Trouble, aber wirkte nicht so ganz, sag ich mal, gefestigt. Aber gut, es ist natürlich auch, wie gesagt, der 10. Profikampf und dann direkt gegen die Nummer 1. Also, dass man da jetzt vielleicht nicht 12 Runden Gala abspult, ist auch klar. Und das wird sich dann wahrscheinlich auch noch verbessern in den folgenden Kämpfen, die er dann machen wird. Von daher, ja, sehe ich ihn auf jeden Fall auch als Nummer 1 momentan und sehe da auch, wie gesagt, gerade schon erwähnt, dann niemanden unbedingt, der ihn da jetzt zu, sagen wir mal, über 50% besiegt. Ja, also wenig Gegner da, die da als Favorit vielleicht gelten, vielleicht gar keiner. Einen Hook würde ich da niemals als Favorit sehen, gegen Usyk, Cunningham auch nicht. Und wer kommt sonst noch, wo man sagen kann,
Lebedev?
Der ist gefährlich. Lebedev wollte ich, genau, den wollte ich jetzt gerade noch erwähnen. Und dann
oder Brides.
Geben wir die Namen aus.
Genau, Brides und natürlich noch den Kurbana Dotikos, der noch umgeschlagen ist. Der ist sicherlich auch ein Kandidat, der nicht unbedingt einfach zu besiegen ist, denke ich. Ne?
Ja, das wären so Namen, die man in den Raum werfen könnte. Aber danach wird es dann halt auch schon eng.
Ja.
Also mit Bellew, Bellew ist da, hat schon verloren und ist auch gegen Makabu in der ersten Runde auch mal runtergegangen, beziehungsweise rückwärts gerollt, nach der linken, ich glaube, weiß ich, war das ein Haken? Auf jeden Fall ist er gut getroffen gewesen, also es könnte gegen Usyk schwierig werden.
Ja, Bellew, denke ich, kann man gar nicht da in die Kategorien, aber wie gesagt, wenn ich einen haben würde oder einem die Chance, sag ich mal, geben würde, den guten Usyk zu schlagen, dann ist es wahrscheinlich Lebedev. Ne? Also alle anderen werden da wahrscheinlich schon krasse Außenseiter sein. Lebedev möglicherweise ist vielleicht ein 50-50-Kampf. Aber ansonsten gehen da alle, denke ich, jetzt Außenseiter ins Rennen gegen diesen Usyk. Und von daher, ja gut, was ich wie gesagt als Schwäche momentan vielleicht noch sehen könnte, wären die Nehmerfähigkeiten. Ich denke, da könnte es sein, dass er sich da als sagen wir mal, ich will nicht sagen, als Glaskin entpuppt. Da ist dann von Glowacki auch gestern zu viel eingeschlagen. Dann wäre er wahrscheinlich auch irgendwie vorher schon runtergegangen. Aber er war in Runde 12 mal unten auf jeden Fall. Das, denke ich, sollte man noch erwähnen. Gut, direkt wieder oben, ich glaube bei 3. Direkt wieder da und auch nicht irgendwie wackelig auf den Beinen. Das war, denke ich, eher Flash. Aber trotzdem, wie gesagt, einen Bodenbesuch gehabt und Glowacki ist jetzt auch nicht unbedingt der Killer, muss man auch sagen, auch wenn er Hook vorzeitig stoppen konnte, ist jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, der K.O.-Schläger, von daher kann man da vielleicht noch so ein paar Zweifel hinter Usyk setzen, aber ansonsten, wenn es sich das jetzt als mindestens durchschnittlich oder überdurchschnittlich vielleicht sogar entpuppt, das Kind, dann ja, wird das auf jeden Fall jemand sein, der die nächste Zeit erstmal wohl nicht besiegt wird.
Ja, ich fand ihn eigentlich ziemlich beeindruckend. Also er ist recht groß. Und in seinem ersten richtigen 12-Runder gegen richtig starken Gegner oder gegen den ersten richtig, richtig guten Gegner, so eine Leistung, also das ist schon im 10. Profikampf, ist schon echt gut. Ne? Und ich fand ihn auch wirklich schön anzusehen von den Bewegungsabläufen. Da stimmt echt viel bei ihm. Und ein Glaskin, glaube ich, wird er nicht haben, ob er jetzt unfassbar robust ist. Glaube ich auch eher nicht, aber die Frage ist halt, wer könnte es überhaupt ausnutzen? Und da sagt, wie Manu schon zu Recht, also Lebedev ist eher ein Kandidat, aber so viele Leute gibt es da nicht. Und Bellew zum Beispiel sehe ich auch einen Tick hinter Leuten wie Lebedev oder Usyk. Also der ist, meines Erachtens wäre er recht chancenlos gegen Usyk. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ich würde mich sehr freuen, wenn da die wirklichen Top-Leute im Kusa jetzt auch auf Usyk treffen würden. Weil, also so Lebedev-Usyk, das wäre schon ein ziemlicher Leckerbissen. So. Also das wäre schon eine richtig feine Sache. Aber dennoch Wahnsinn. Also auch von dem Bewegungsablauf, wie rund das alles wirkte. Der Jab gut und schnelle Hände. Es ist einfach eine Menge Skill bei ihm da. Und
kann man nicht meckern, ne?
Das ist schon edel, was er da gezeigt hat. Ne? Also,
aber Hook kannst du da auch wirklich rausnehmen, weil die sind doch beide irgendwie mit K2 irgendwie verbunden. Ich glaube jetzt nicht, dass die sich da gegenseitig da dann da die Titel streitig machen versuchen.
Glaube ich auch nicht. Es sei denn, ne, und Hook glaubt doch auch nicht wirklich jemand ernsthaft, dass Hook Usyk besiegen würde. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Und es macht eigentlich für Hook keinen Sinn. Der kann besser seine Ovil McKenzies und so boxen und dann passt es auch. Wo wir dann auch später noch drauf eingehen werden. Mhm. Gut. Von daher bleibt mir zu hoffen, dass Usyk demnächst auf weitere starke Gegner treffen wird, weil sehr beeindruckend, also richtig, richtig schick. Und er könnte so der Mann sein, der jetzt so die neue Generation einleitet, wahrscheinlich im Cruisergewicht. Ne? Oder er ist der Mann, kann man im Grunde ja schon sagen. Gut. Dann gab es noch ein paar Veranstaltungen in Deutschland und da fangen wir doch einfach mal mit der EC-Veranstaltung an in Göppingen. Da traf Nuri Seferi auf den nimmermüden Firat Aslan, der mittlerweile 45 ist und immer noch boxt. Und ja, Robert, du hast ein bisschen davon gesehen.
Ein bisschen davon, genau. Ich habe mir gestern eigentlich abends um 22 Uhr, oh Gott, auf Tele 5 angesehen, wo sie alte Moderatoren der 80er und 90er Jahre auf den Jakobsweg geschickt haben. Währenddessen habe ich aber auf dem Stream, der irgendwie über Facebook lief, mir den Kampf angeguckt von Firat Aslan gegen Nuri Seferi. Und ich muss sagen, ich bin ja eigentlich ein Fan von Firat Aslan. Ich mag ihn als Typ. Ich mag so, obwohl er eigentlich jetzt technisch sehr überschaubar ist, fand ich das eigentlich immer ziemlich cool, was er eigentlich so trotz seiner Limitiertheit alles erreicht hat, weil er einfach immer gearbeitet hat. Aber in dem Kampf hat er mir nicht gefallen, muss ich sagen. Denn klar, am Anfang hatte noch der jüngere Seferi, der auch nur künstlich hochgezüchtet ist, muss man dazu auch noch sagen, ich glaube, der war irgendwie auf Boxrec Platz 80 gewesen vor dem Kampf. Einen guten Start gehabt, hat immer mal wieder was reingehauen, war aktiver, während halt Aslan doch die besseren Hände hatte. Aber der Kampf selbst, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur meine persönliche eigene Meinung, ich weiß nicht, wie das andere sehen, aber ich fand ihn jetzt nicht sonderlich schick zum Anschauen. Also das war ein Punktsieg, der wohl einstimmig war. Ich fand ihn ehrlich gesagt eine Idee zu hoch. Also, er war wohl knapp, aber das war halt nichts Dolles. Und jetzt ist er WBO-Europameister. Und Usyk ist der Weltmeister. Also gegen den Usyk sollte Aslan sich beim besten Willen nicht rantrauen. Gegen den Belyu, glaube ich, wäre das auch nichts. Da ist Belyu zu schnell für. Und da man hat Aslan halt schon ein bisschen auch angemerkt, die 45, denn er war teilweise gut am Schnaufen. Und er ist halt auch nicht mehr so schnell wie früher. Gut, er war jetzt nie Speedy Gonzales, aber er ist schon langsamer geworden. Und gegen momentan alle Titelträger, außer jetzt vielleicht einen Bajbut Schumenov, würde ich ihn da als klaren Außenseiter sehen. Es sei denn, er versucht es nochmal gegen Marco Hook, weil der den legendären IBO-Titel trägt.
Ja, warum nicht, ne? Also könnte er sicherlich nochmal verkaufen. Also ich weiß nicht, verkaufen Ovil McKenzie, also warum nicht nochmal Firat Aslan, ne? Gut, ansonsten gab es noch einen Kampf. Karo Murat kämpfte gegen Yevgeny Magdalenko. Hast du den auch gesehen?
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Jedenfalls gewann Karo Murat diesen Kampf.
Ich habe nur gelesen, das muss wohl der beste Kampf des Abends gewesen sein. Denn ja, unter anderem boxte ja auch Manuel Schah gegen den Bruder von Nuri Seferi. Aber jetzt habe ich schon vergessen, wie er hieß.
Natürlich, der Sefa Seferi.
Sefa Seferi, ja. Auch wieder so ein geiles WBA-Ding, wenn man mal überlegt. Manuel Schah ist ein Schwergewichtler. Ohne Wenn und Aber ist ein Schwergewichtler. Der würde nie Cruiser sein können. Das ist ein Schwergewichtler. Er ist ein Brocken. Aber Sefer Seferi hat noch nie im Schwergewicht geboxt, darf aber direkt um den WBA International boxen, sodass er eventuell auch auf Platz 3 des WBA-Rankings gekommen wäre, hätte er gegen Char gewonnen. Also die WBA ist echt ein Scheißverein, muss man sagen. Char hat das Ding wohl nach Punkten gewonnen. Ja, sei es ihm gegönnt.
Ja, ja. Ja, man muss ja bei Sefer Seferi ist einfach viel in der Gegnerschaft, viel Rot im Rekord. Und bei Char weiß man auch, sobald die Qualität der Gegnerschaft dann doch etwas steigt, dann werden ihm doch seine Grenzen doch sehr schnell aufgezeigt. So wie in seiner letzten Niederlage gegen Brides, ein Cruisergewichtler, wo er dann auch recht schnell die Segel streichen musste.
Oder Duopas.
Ja, ja. Das Talent ist auch überschaubar.
Ja gut, das hast du bei einem Firat Aslan ja auch. Das ja. ist jetzt kein Skiller oder sowas.
Aber immer noch
der ist jetzt halt der in der Box ist das nicht, sag mal, die feine Feder.
Nee, aber es ist schon klar. Aber ich finde, er ist immer noch ein bisschen mehr da als bei Char.
Gut, und wenn du überlegst, der ist 45, wie fit der noch ist, da können, also sagen wir mal so, da kann sich manch 20-Jähriger eine Scheibe von abschneiden.
Oder ein oder andere Olympiasieger, der nicht in allzu guter körperlicher Verfassung ist.
Meine Güte, du hast aber mal wieder eine Überleitung, sehr schön.
Ja, nee, ist sehr gut. Man stelle sich vor, Firat Aslan wäre mit dem Talent von Solis ausgestattet. Was wäre das für ein Boxer geworden? Ja, ist es nicht. Und Solis kämpfte auch auf der Undercard.
Das ist auch so geil. Nach dem letzten Podcast im August, den wir hatten, wirklich, der kaum ist das Ding online gegangen. So 2-3 Tage später lag ich bei mir auf der Couch, guck so an die Denke und hab echt mal so grob überlegt, was macht eigentlich Odlan Yesolis? Und ein paar Tage später auf einmal, bums, kommt die Meldung raus, dass der auf so einer kleinen Veranstaltung von EC geboxt hat, wo ich da so denke, hä?
Was macht der? Milos Dovidan.
Den er in der zweiten Runde irgendwie ganz komisch ausgenockt hat. Und jetzt hat er wieder geboxt, gegen die Boxrec Nummer 473 oder sowas und geht mit dem über die Punkte.
Ja.
Aber das ist schon übel.
Ist irre, ne? Was man anmerken kann bei dem Kampf ist, er hatte Rekordgewicht Solis, also Minusgewicht. Also er war nie in seiner Karriere leichter als in dem Kampf.
Also 107 Kilo, aber die dünnen Ärmchen, die der hatte, die waren schon frappierend, oder?
Erschreckend. Also ich habe da auch mir dann noch so ein Bildchen von angesehen und das hatte. Also das sah wirklich aus wie jemand, der eigentlich wahrscheinlich nur Wasser getrunken hat und nicht wirklich trainiert hat, wahrscheinlich ordentlich Fett verloren, ja, aber auch jede Menge Muskelmasse und also das.
Ich habe mir mal ein paar einzelne Runden angeguckt, auf YouTube von, ich weiß gar nicht, wie dieser Live noch was. So ein Boxfotograf. Ich habe jetzt gerade den Nachnamen. Live Magnussen. Da habe ich mir das angeguckt und die ersten 7 Runden, also muss man einfach mal sagen, für diesen Boxer da, der gegen den geboxt hat, kann er echt mal sagen, hey, ich habe gegen Olympia-Boxer geboxt, ohne größere Blessuren davon zu tragen. Also es war schon frappierend gewesen. Also wenn der jetzt nicht weiter an seiner Fitness arbeitet, dann weiß ich nicht. Vor allem frage ich mich vor allem, der ist jetzt bei EC Boxing unter Vertrag. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Boah, was muss denn Ceylan für den gezahlt haben? Oder hat Ceylan was bekommen dafür? Weil der Öner war doch mega sauer nach der Niederlage gegen Thompson und hat doch gesagt, er würde auch jedem hungrigen Schwergewichtler ihm zum Fraß vorwerfen. Und seitdem ist ja nichts mehr passiert.
Ja.
Bis dann jetzt letzten August, wo er dann diesen Mini-Aufbaukampf hatte.
Gute Frage. Und das Schlimme ist ja, der Gegner, dieser Todorovic, der Typ ist halt ja wahrscheinlich eher von der Körperbau eher ein Light Heavyweight und der Typ ist halt schon gegen Dennis Liebau in der dritten Runde K.O. gegangen. Und Olympiasieger Solis quält sich im Heavyweight über die Punkte mit dem. Das ist schon brutal. Ne? Und
ja, das war ja eben nicht brutal, das ist es ja.
Ja, ja. Aber wenn du denkst, der Mann war Olympiasieger und quält sich gegen so jemanden, das ist doch Wahnsinn. Da muss man wirklich Angst um Solis haben. Also.
Ja, gut, ich sehe das alles ein bisschen überspitzt, muss ich ehrlich sagen. Also zuerst kritisiert man ihn dann, dass er Übergewicht hat, jetzt kritisiert man das oder hat Angst um ihn, dass er, weil er mit Bestgewicht antritt, in Anführungszeichen. Ja, natürlich, man muss das auch ein bisschen, ich sag mal so, jemand, der ist im Profisport eingestiegen, ich sag mal, der hat dann noch so ein akzeptables Gewicht gehabt. Das wird dann immer ein bisschen schlechter und irgendwie, ja, zum Schluss gegen Thompson, glaube ich.
125 Kilo.
Genau, war es dann wirklich unerträglich.
Ein Wohlfühlgewicht.
Genau, so. Und jetzt hat er dann wohl auch gemerkt, dass das so alles andere als sinnvoll ist, ja, und hat jetzt wohl, ja gut,
genau,
dran gearbeitet, hat 20 Kilo abgespeckt und muss natürlich logischerweise erstmal schauen, dass du damit überhaupt wieder langsam reinkommst. Du kannst ja nicht einfach hingehen, ein halbes Jahr einfach abnehmen und dann boxen, aber so ist es wahrscheinlich jetzt in der Art passiert, deswegen kann man auch gar keine anderen Gegner boxen, als er das jetzt tut. Ich denke, das ist ganz normal. Er will einfach nur jetzt, sag ich mal, um überhaupt wieder reinzukommen, erstmal 4, 5, 6 solcher Kandidaten besiegen, zeitgleich logischerweise ein anderes Training anwenden, um sich eben auch an die anderen Statuten jetzt zu gewöhnen, um reinzukommen, ganz einfach, sich daran zu gewöhnen, wie er jetzt mit dem neuen Gewicht auch umgeht etc. und dann langsam die Gegner steigert, um vielleicht in 1 bis 2 Jahren nochmal so um vielleicht möglicherweise einen Titel zu boxen. Ich denke, das ist ganz okay, dass er das jetzt so macht. Alles andere wäre ja auch Wahnsinn, wenn er jetzt direkt sich einen Top-20-Mann raussucht, dann wird das wahrscheinlich wieder verlieren und dann ist es endgültig vorbei.
Nee, ich weiß nicht, also so ein,
das ist das schon okay so im Augenblick?
Der Typ ist Olympiasieger im Schwergewicht gewesen, ne? Und der Gegner ist von Dennis Liebau K.O. geschlagen worden. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich könntest du George Foreman holen, der würde dir den Todorovic heute noch ausnocken.
Ja, ja, klar, es geht ja nur darum, um wieder zu zeigen, hier, ich bin da, ich greife nochmal an und versuche jetzt halt vielleicht nochmal irgendwie in den Ranglisten voranzukommen. Ich denke, wenn er, wie gesagt, 3, 4 solcher Gegner jetzt mit dem neuen Gewicht boxt bis Jahresende, sage ich mal, er sollte dann schon jeden Monat so einboxen, dann ist das, denke ich, für die Aktivität okay. Und sobald es dann im Frühjahr 2017 dann wieder jemand kommt, der so im Top-50-Bereich ist und dann möglicherweise einen Ausscheidungskampf macht, damit er vielleicht Jahresende einen Titelshot kriegt, denke ich mal so, das wird die Planung sein. Nur sollte die Planung sein, dann ist das
ja, da muss er aber trotzdem was an seiner Fitness machen. Da wird der Chaylan aber wahrscheinlich gut dran tun, wenn er den einfach mal bei sich da im Keller einsperrt und dem 3-mal täglich ein Steak reinwirft und sagt, und geh laufen und mach mal ein ordentliches Gewichtstraining oder sowas. Weil, ja, 20 Kilo ab, du hast schon recht, 20 Kilo abnehmen. Ich habe auch schon mal 15 Kilo abgenommen, aber ich habe das halt mit sehr, sehr viel Fitnesstraining, reduzierten Kohlenhydraten und viel Proteinen gemacht, sodass ich aber einen Großteil meiner Muskulatur erhalten habe, beziehungsweise noch ausgebaut habe.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich stelle es auch in Frage, wie das passiert ist. Ne? Das ist ganz klar. Sieht wirklich nur nach Abnehmen aus. Und dann
ja, also, wahrscheinlich hat er die Brigitte gelesen. Mit der Kohldiät 20 Kilo in 14 Tagen.
Genau, ja, das braucht halt seine Zeit, um da sich überhaupt dran zu gewöhnen, um jetzt die Struktur vom Körper, sage ich mal, anzupassen an das Gewicht, dass er eine gescheite Fitness hat. Das ist natürlich eine bestimmte Prozedur von mindestens einem halben Jahr, vielleicht sogar einem Jahr, je nachdem, wie man es halt dann trainiert und wie ernst man es nimmt. Und bei Solis weiß man halt, wie ernst das meistens nimmt, deswegen lege ich da besser noch ein paar Monate oben drauf und nehme dann so als Ziel vielleicht Ende nächsten Jahres, dass er vielleicht bis dahin in seinem möglicherweise besten Zustand sein kann, wenn er es denn möchte. Und
aber er sieht auch schon so im Gesicht ganz schön ausgelutscht aus, muss man sagen.
Ja, klar, wenn du über so einen kurzen Zeitraum mal auch so viel Gewicht verlierst, ne, das ist natürlich für den Körper auch nicht so prall unbedingt. Zumal er auch wahrscheinlich über Jahre schlecht gelebt hat mit der Ernährung etc. Und ja, ich sehe das sowieso alles skeptisch. Ich denke auch nicht, dass der überhaupt noch realistische Chancen hat, irgendwie was zu gewinnen, aber ich sage nur so, rein vom Skill her hat er die Qualität eben. Ne? Ich meine, er hat es früher bewiesen bei den Amateuren und es wäre halt traurig, wenn die Karriere dann im Endeffekt so zu Ende gegangen wäre, wie es gegen Thompson dann schlussendlich dann getan hätte, wenn es denn dabei belassen hätte. Ja, viel hätte. Genau, also sollen wir lieber
gucken. Hätte, könnte, würde.
Ja, genau, viel Konjunktiv bei Solis. Ne? Also ja, er muss einfach schauen, dass er da jetzt anknüpft an das Gewicht, wenn das so bleibt und eine gescheite Fitness dazu bekommt, dann sollte man natürlich ihn nicht abschreiben. Aber wie gesagt, ich sehe das nicht so, dass er nochmal oben angreifen kann. Dafür hat er zu viel Blödsinn gemacht die letzten Jahre.
Ja, und was dann halt traurig stimmt, irgendwie ist halt so, dass jemand wie Chaylan dann nach dem Kampf sagt, oh, wer enttäuscht von ihm und so. Das stimmt einem alles nicht gerade positiv. Im Grunde sollte man ihn wahrscheinlich am besten mit der Eisenkette an Firat Aslan anketten, dass er genauso lebt wie der. Und dann wäre da sicherlich noch was möglich, aber das wird ja nicht passieren. Ne?
Ich habe auch mal gelesen, der Aslan, der führt seit über 20 Jahren ein Fitnessbuch, wo er seine Werte aufschreibt. Also ich weiß schon teilweise nach einer Woche nicht mehr, was ich beim Kreuzheben gezogen gemacht habe.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also der Typ ist schon einfach irre, ne? Wie der mit derart wenig Talent so viel erreichen kann, das ist einfach beeindruckend, finde ich, Aslan. Also das kann man nie genug loben.
Aber auch irgendwo da wird eine Grenze. Ich meine, gut, er hat ja auch schon ein paar Mal auch der zweite Hookkampf war ja, also muss man ja sagen, wirklich verdient verloren.
Ja.
Da gab es ja echt nichts dran zu rütteln.
Ja.
Wobei ich den ersten Kampf gegen Hook und auch das gegen Hernandez, das waren Robberies. Da haben sie den beschissen.
Ja, es sind schon einige in der Karriere, einige Urteile drin gewesen, wo er hätte gewinnen müssen. Ich denke, da, also mir fallen pauschal jetzt 3 oder 4 ein, wo er hätte das Urteil definitiv kriegen müssen. Hook ist, das ist wahrscheinlich das Krasseste, was man da im ersten Kampf mit ihm gemacht hat. Also, wie man so einen Kampf nicht ihm geben kann, das ist schon Wahnsinn. Ist jetzt eine andere Thematik, aber er hätte auf jeden Fall verdient, nochmal Weltmeister zu werden, so pauschal. Ne? Klar, aber jetzt ist natürlich die Zeit auch fast abgefahren. 45, er ist knapp über die 40, so 41, 42 noch in einer richtig guten Verfassung gewesen. Hat da richtig gute Kämpfe gegen die amtierenden Champs gemacht. Wurde zweimal gerobbt. Der hat einen Titel verdient gehabt, aber ich denke, so langsam, jetzt auch gegen Seferi, der Kampf, das ist, was er da gemacht hat, das, ja, da sieht man schon. Er hat gewonnen, auch nicht unverdient, aber ich glaube nicht, dass das noch reicht, um irgendeinen der Titelträger besiegen zu können. Dementsprechend, ich denke, so auf Euro-Niveau kann er da noch viele besiegen. Vielleicht ist er da sogar einer, der, sag ich mal, noch lange seinen Titel da verteidigen könnte. Aber Weltmeister, das wird dann wohl leider nichts mehr, denke ich. Auch wenn er natürlich ein eifriger Trainingsgott ist. Ne? Aber die Skills sind halt auch von ihm dann doch sehr bescheiden. Und er hat das alles mal mit dem guten Training gut gemacht, ne? Also die ganzen Negativaspekte, die er hatte. Ich meine, das ist ein richtiges Arbeitstier. Der hat eigentlich, hat er selbst gesagt, überhaupt gar kein Talent. Der hat sich das alles wirklich so im Training oder durchs Training erarbeitet, durch eine gute Ernährung. Er geht jeden Tag zu einer bestimmten Zeit, ich glaube 23 Uhr wurde mal gesagt, ins Bett, steht morgens um 7 auf, geregeltes Leben. Dann kannst du natürlich dann auch bis Mitte 40 boxen, aber ja, ein bisschen Skill ist natürlich dann auch irgendwie wichtig und sag ich mal, das geht dann auch irgendwie ab 40 spätestens zurück.
Ja, also an alle Boxpromoter und so, die uns jetzt zuhören, bitte, bietet Firat Aslan nach seiner Karriere einen Job als Fitnesstrainer an.
Ja, wäre fantastisch, ne?
Ja, jetzt war ohne Scheiß, so fit wie der ist, ich sag mal so, das ist ja jetzt, im Endeffekt ist es ja alles gar kein Geheimnis, was er macht. Das ist einfach nur strikte Regeln. Und da kannst du einfach schon sehr viel mit erreichen.
Ja, natürlich, klar, das ist auch nicht nur beim Boxen so, das ist allgemein bei fast allen Sportarten so, ja. Ich meine, du kannst, wenn du wirklich am Ball bleibst, ne, sprichwörtlich, dann ja, auch viel erreichen. Das ist nicht immer nur das Talent. Also Talent haben viele, aber die nehmen das Training dann meistens nicht so ernst. Das ist in der Regel immer so. Oder gibt's welcher, nimm mir einen Sportler, mir fällt fast nur Ronaldo ein, der unheimlich viel Skill hat, aber auch das Training unheimlich ernst nimmt. Da fällt mir wirklich nur dieser Mensch ein. Ja, also ansonsten alle, die so wirklich herausragende Skills haben, die haben meistens dann irgendwie einen richtig schlimmen Lebenswandel oder maximalen durchschnittlichen, sag ich mal. Kaum einer.
Mayweather?
Ja, stimmt.
Der hält sich da auch immer fit.
Wobei man auch sagen muss, der ist auch oft auf Achse nachts und verschwendet da seine tausenden Dollars so, ne, wenn man das
sieht. Und steckt sie so irgendwelchen Frauen mit dicken Hintern rein.
Ja, aber er ist immer trainiert. Nicht, ne? Er ist immer trainiert zu seinen Kämpfen erschienen und hat wohl eine gescheite Ernährung und sowas. Ja, ja, klar. Aber ich meine, so richtige, ne, Vorzeige-Profis. So. Ronaldo hat auch so, ist ähnlich wie Firat Aslan. Der geht auch geregelt ins Bett. Der hat ja, seinen geregelten Trainingsplan, seinen persönlichen Trainingsplan, geregelten Essensplan, also das macht ja kaum jemand heutzutage, ja, dieses richtig skillig sind. Nur wenige, nennt mir welche. Wie gesagt, wenn euch welche einfallen, dann sagt es mir.
Klitschko.
Ja, das stimmt. Klitschko ist auch noch einer, ja.
Ich meine, bei dem ist es so, ich glaube eher bei dem ist es wirklich so, das Alter und die vielen Kämpfer haben jetzt bei ihm halt schon so ein bisschen den Tribut gezollt, aber es gibt ja jetzt keinen Kampf, wo Klitschko nicht austrainiert war.
Nee.
Oder von dem hörst du ja jetzt auch nicht irgendwie, dass der irgendwie in Skandale verwickelt ist oder sowas. Weil er es übertrieben hat in der Disco oder so.
Nee, klar, das sieht gut aus. Genau. Aber ich wollte damit nur sagen, es gibt halt nur eine Handvoll, ne, wo man das so sagen kann. Die meisten, die halt irgendwie richtig gut sind, so, die haben irgendwie
ein Laster.
Ist so ein bisschen so, ja, das ist aber auch klar. Irgendwie ist es ja natürlich, wenn du weißt, du bist richtig gut, das mental ist das für dich natürlich so, du hebst dann irgendwie ab. Du denkst auch, warum soll ich überhaupt trainieren? Weil ich bin doch gut. Ne? Das ist mental halt schwierig, dann überhaupt sich selbst zu motivieren fürs Training, wenn du weißt, du hast eh Skill und 90% der Leute machst du halt auch ohne Training oder ohne großes Training weg. Ja, dann kommt der Schlendrihan da gerne mal ein. Muss man auch mal so eine Tyson-Doku gucken, da redet er selbst drüber, wo er noch ziemlich jung war. Was war die erste Niederlage? Ich glaube, gegen Buster Douglas, der hat gesagt, er hat da anderthalb Wochen für trainiert für den Kampf. Mhm. Er einfach gesagt hat, so den haut er
1990 war das.
Ersten, ja, genau, in den ersten zwei Runden weg. Hat das gar nicht ernst genommen und ist dann schlussendlich K.O. gegangen. Ne? Und die meisten wachen dann eben erst auf, wenn es dann meistens irgendwie ja, ein paar Niederlagen gegeben hat oder es dann zu spät ist oder wie auch immer. Und da gibt es so viele Fälle, die man da aufzählen kann. Das ist halt irgendwie traurig, aber dann, ja, auf den anderen Seite auch, wie gesagt, nachvollziehbar. Ich meine, wenn du wirklich irgendwie irgendwo drin gut bist und du bist halt ein Mann. Ne? Bei Frauen mag das anders sein. Ich denke, da gibt es kaum so richtig Trainingsfaule, die nehmen das, glaube ich, allgemein ein bisschen ernster, aber also die Männer, die sind halt ein Geschlecht, das sehr leicht auch abhebt und sich immer sowieso als König fühlt, wenn man irgendwie, ja, das ist irgendwie so. Keine Ahnung, woran es liegt. Gerade im Boxen ist das krass zu sehen. Ja, also gerade bei den Kubanern zum Beispiel. Das sind doch die beste Rasse, wo man es dran sehen und festmachen kann.
Die Rasse der Kubaner.
Ja, nimm mir doch nur einen Kubaner, der irgendwie Disziplin hat. Ja, oder
Savon. So.
Ja, gut. Beispiele gibt es immer, ne? Ausnahmen, aber. Ist schon,
Man könnte meinen, ich wäre ein kleiner Klugscheißer.
Das ist ja hier schon der Eugenik-Podcast hier. Ne? Aber gut.
Nein, passt doch.
Ja, kommen wir einfach mal von Aslan zu Hoog, der nächstes Wochenende kämpft. Der ist ja auch ein boxender Unternehmensberater und vermittelt Versicherungen und so. Der hat ja die Hoog Service GmbH jetzt, wo er damit wahrscheinlich...
Du willst echt die SES-Veranstaltung überspringen?
Ah, Entschuldigung, ich wollte ein bisschen Werbung machen für die Hoog Service GmbH, aber dann kommen wir noch zur SES-Veranstaltung. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu.
Ich kann dir nichts erzählen, ich habe es nicht gesehen.
Ja, oh,
meckern. Gut. Ich sag mal so, ich kann nur ein paar Zahlen nennen. Was gut war, Felix Lamm ist jetzt WBO-Europameister in was? Leichtgewicht? Weltergewicht?
Super Leichtgewicht.
Bis wie viel Kilo ist denn das?
Super Leichtgewicht, boah, was ist denn das? 60, 59 oder so?
Ist das nicht, war der nicht mal Weltergewichtler? Ist der jetzt so weit runtergegangen? Boah. Weil der hat doch gegen Schuster um die deutsche Meisterschaft im Weltergewicht geboxt.
Ja, ja.
Da geht der runter in Super. Boah. Übel, ey. Das war wirklich wenig. Naja, und Bösel hat 12 Runden wohl. Sehr dominant, aber 12 Runden halt gegen Tony Averlon geboxt. Der Boxer, der um die Europameisterschaft gegen Brämer in der zweiten Runde schon ausgenockt worden ist. Stand vor dem Kampf Boxrec Platz 49. Eigentlich so von den Zahlen her eigentlich der beste Gegner von Böse seit langem, aber die wollen sich ja, wie ich da laut Pressemeldung wohl jetzt gesagt worden ist, so bei der nächsten Convention als Pflichtherausforderer für den Sieger von Kovalev gegen Ward einsetzen lassen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
Nee, die erzählen das ja schon seit Jahren, dass sie da irgendwie gegen Kovalev boxen wollen, aber ich glaube, das wird einfach nur TKO-1 werden, falls es dazu kommt, aber da würde ich mal nicht davon ausgehen, weil Bösel gegen Kovalev, also das wäre schon böse. Also, das sollte man Bösel nicht raten. Der soll weiter da am besten seine MDR-Sache da machen. Da gegen überschaubare Gegner kämpfen, da sieht er dann gut aus.
Ja, ich meine, der Bösel ist ja, jetzt muss man auch sagen, ist ja kein Schlechter. Der kann schon boxen, aber für die Weltspitze wird das noch nicht reichen.
Nein.
Ob es überhaupt mal reichen wird.
Ja, der ist ein guter deutscher Boxer im Light Heavyweight, ne? Man kann sagen, er ist wahrscheinlich... Ja, so ein viertbester deutscher Boxer im Light Heavyweight, ne, nach Kölling, Stieglitz und Bremer. Ja, so kann man es sagen. Vielleicht Karo Murat wäre sicherlich auch ein interessanter Kampf. Bin ich auch nicht mal sicher, dass Bösel den auf jeden Fall schlägt. Aber das wäre zum Beispiel so ein Kampf, der wäre schon ganz, ganz interessant. Aber jetzt da irgendwie ohne jemals irgendwie einen richtigen Gatekeeper geboxt zu haben, geschweige denn Weltklasse-Leute, oh, und dann direkt einen Elite-Fighter, das sind halt so viele Sprünge von der Klasse, da braucht man nicht dran denken. Also das ist...
Okay, hätte ich eine Frage an.
Grober Unfug.
Und zwar, du wärst jetzt böse, ja, nur du wärst, setz dich in seine Lage. Ich weiß es seine Börsen nicht, die er jetzt momentan verdient gegen diese Gegner, die er bisher geschlagen
hat. Die können jetzt nicht so hoch sein, weil das Budget bei MDR ist auch nicht das Beste.
Genau, ich gehe mal davon aus, vielleicht um die 10.000 Euro, ist es mal so in den Raum geworfen, möglicherweise vielleicht so als Gage, die er hat. Kann sein, die sind nur Spekulationen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es nicht viel. Und wenn du dann ja durch die Rangliste mehr oder weniger die Chance bekommst, gegen einen Mörder quasi, ne? Kovalev ist ja dann, ist er ja ein Gigantensprung von der Gegnerschaft von Bösel, die er bisher hatte, dann gegen den Besten der Gewichtsklasse möglicherweise, den Besten, ja, ist er wohl, zu boxen. Und ich sag mal so, was bekommt er für so einen Shot, wenn er gegen den Box als, weiß ich nicht, 100.000, 200.000?
Denkbar, also so viel, also wenn du mir überlegst, wie gut Kovalev eigentlich ist, der verdient ja auch nicht die Riesenbörsen. Ich habe jetzt gehört irgendwie, dass Ward und Kovalev, dass die beiden jeweils für grob eine Mille irgendwie antreten. Wenn überhaupt.
Ja, dann kannst du höchstens so ein Viertel davon rechnen, ne, von der Börse so als...
nicht mal.
Oder weniger halt, ja. Dann das ist halt zwischen 100 und 200.000 sein die Börse vielleicht. Also um den Dreh, 10%, 20% vielleicht. Das ist natürlich dann trotzdem... das 10, 15 oder 20-fache von dem, spekulativ jetzt wie gesagt, was du sonst verdienst. Natürlich wirst du den Kampf zu 99,9% verlieren, aber du hast natürlich auch finanziell wahrscheinlich ja die größte Möglichkeit deiner Karriere. Wann soll er die Möglichkeit sonst nochmal bekommen?
Ja, gegen wen? Das du musst doch das Geld sehen. Doch eigentlich...
Nein, natürlich nicht. Nur ich frage ja nur... Wenn du jetzt Bösel wärst, würdest du den Kampf nicht dann annehmen und sagen, okay, ich reiß hin, ich nehme das Geld auf jeden Fall, guck mal, was da geht. Natürlich wirst du wohl verlieren, aber wenn du verlierst, sag ich mal so, ist deine Karriere ja noch lange nicht vorbei. In Kovalev verliert halt sowieso jeder, hat selbst Hopkins oder andere gegen verloren. Da geht es halt weiter auf deutschem Boden, du hast das Geld aber mitgenommen. Ich denke, deswegen bist du ja auch Profi, um auch möglichst viel Profit, sportlich sowie auch wirtschaftlich, einzustreichen. Und wenn du die Möglichkeit hast, gegen so einen Mann in den Ring zu steigen und das Geld zu verdienen, sollte man das dann nicht annehmen? Also, was würdest du machen? Würdest du es nehmen oder würdest du sagen, nein, ich habe da keine Chance, ich lasse es lieber so, wie es ist, ich verdiene meine kleinen Summen auf deutschem Boden und bin damit zufrieden? Oder würdest du gegen Kovalev antreten und sagen, ich nehme es?
Also, ich weiß nicht, also ich persönlich wollte nicht gegen Kovalev kämpfen, weil ich einfach zu viel Angst hätte um mein Leben. Man darf nicht vergessen, Kovalev hat schon jemanden im Ring getötet. Und ja. Der jetzt sicherlich auch nicht, wahrscheinlich nicht schlechter war als
Böse. Ivan Drago.
Ja, ja. Und also das ist von der Qualität ein derartiger Unterschied. Das ist einfach, ich denke, das wäre Sensation, wenn der schon die zweite Runde sehen würde, der Böse. Also, das wäre wirklich für mich eine Sensation. Aber es ist enorm gesundheitsgefährdend, weiß ich nicht, so viel Geld wie man damit nicht verdienen. In Amerika will das Ding, würde niemand sehen wollen. Also das
ja, gut, andererseits, Kovalev hat da auch gegen diesen einen Franzosen geboxt, den kein Schwein kannte, weil der Pflichtherausforderer war. Die haben es trotzdem gemacht.
Ja.
Wie hieß der nochmal? Der war irgendwie Boxrec.
So bitter ist das schon.
Ja, der war irgendwie Boxrec Platz 45 oder so, aber er hat ihn halt geboxt, weil Pflichtherausforderer.
Und der hat sich da auch relativ wacker noch geschlagen, ne? Ich glaube auch bis zur sechsten Runde ging das oder irgendwie sowas.
Boah, irgendwie so.
Aber natürlich hat der
Aber dennoch war dieser Mohamedi, der ist halt immerhin...
Genau, der war das.
Genau, immerhin mit, weiß nicht, einigermaßen den Leuten, ich weiß nicht, der ist einmal früh K.O. ist, ist natürlich auch ähnliche Liga so, ne? Aber... Das sollte man nicht machen, das ist, weiß ich nicht, das... Aber das war halt auch noch zum früheren Karrierestatus von Kovalev, ne? Und weiß ich nicht, das kann man doch nicht verkaufen. Also wäre das ziemlich lächerlich irgendwie. Das ist ja, weiß ich, wie Bayern München gegen KC Uerdingen spielt oder so, um eine Weltmeisterschaft, das ist einfach... Chancenlos. Nicht gesundheitsgefährdend, aber das sollte man nicht.
machen. Und ich persönlich glaube auch nicht, dass er jetzt das ernsthaft möchte. Vielleicht will man sich dann irgendwie rauskaufen lassen oder so und regelt das so, dass man da von irgendwelchen Forderungen zurücktritt oder so, wenn man ein bisschen Geld kassiert oder so. Irgendwie, irgendwelche Gründe wird schon haben. Und was man sagt und was man dann wirklich macht, ist ja auch mal noch was anderes. Ne? Gut, dann kommen wir jetzt zu Marco Huck. Marco Huck boxt im RTL.
Im RTL?
Im RTL, am nächsten Wochenende. Freut ihr euch da drauf?
Hast du mich jetzt angesprochen?
Ja, dich oder Imanu? Ich bin nicht zu dritt heute.
Boah, keine Ahnung, irgendwie...
Meine Hallo, es geht um den IBO-Titel. Und nur einen Monat später boxt Ovil McKenzie um den Commonwealth-Titel im Cruiserweight gegen Craig Kennedy in Manchester. Das zeigt ja. Das sagt ja auch schon wahrscheinlich, wie viel er sich ausrechnet in dem Kampf.
Ja, ich meine, gut, ey, immerhin ist er Top 10 bei BoxRec. Das muss man ja auch sagen.
Ja.
Der sich immer mal wieder zurückkämpft, aber... Ja. Sagen wir mal so, die Rollen sind da klar verteilt.
Ja. Und ich denke schon, ich meine, er wird Huck vielleicht ein bisschen fordern können, ein bisschen engen Kampf liefern können, aber die Rollen sind klar verteilt und es geht halt um den IBO-Titel. Wahnsinn. Und das kommt dann noch in RTL. Im RTL, Entschuldigung. Das Ganze findet statt in der Festhalle in Frankfurt. Eine Undercard steht noch nicht fest und werden wahrscheinlich irgendwelche Leute wieder einkaufen auf die Undercard. Also das ist, frage ich mich, warum über RTL das überträgt. Das ist eigentlich schon fast unter dem Niveau, aber gut.
Ja, schon hart, wenn du mal überlegst, so was die eigentlich mit Klitschko da teilweise haben. Ich meine, die haben da den absoluten Branchenprimus der Königsklasse gehabt, haben da eine riesen Show aufgezogen und du hattest nun mal, gut, auch wenn die Gegner vielleicht der letzten 10 Jahre einfach nicht so stark waren, aber man kann ja schon sagen, Klitschko hat nun mal das geboxt, was so in den Top 15, 20 nun mal da war. Das ist schon echt übel, wenn du überlegst, hat die dann der Marco Huck um den IBO-Titel als Weltmeister verkaufen.
Ja, gegen Ovil McKenzie. Ja, aber es ist so, schaut es euch an oder auch nicht. Ne? Jedenfalls kommt es im RTL.
Ja, ich denke, eine kleine Analyse zum Kampf sollte man schon machen. Also McKenzie, ja. Wer den jetzt nicht kennt, wird auf den ersten Blick auch denken, 12 Niederlagen im Rekord, oh mein Gott, wie kann so jemand um die
Weltmeisterschaft unter anderem gegen Enzo Mack
boxen? Ja, hat einen gewonnen, einen verloren, ne? Genau, gegen Macarinelli. Ja, also die letzten Jahre hat er sich schon ein bisschen gesteigert, muss man sagen. Ja? Also war am Anfang seiner Karriere natürlich sehr unerfolgreich, hat da ziemlich viele Niederlagen sich eingestrichen, von den letzten, ich glaube, 4 oder 5 Jahren nur eine Niederlage. Das war okay, sicherlich auch nie die Besten geboxt, aber er hat schon, sagen wir so, sich in den letzten Jahren gesteigert und ist ein Typ, der hat in den, sagen wir mal, ersten 6 Runden immer seine guten Momente. Also ich denke mal schon, dass da wird schon das eine oder andere auch bei Huck einschlagen. Die Offensive von McKenzie ist sehr gut, hat auch zuletzt Ramirez in der Heimat, in der eigenen Heimat, einen Draw abgeknöpft. Ramirez bis zu der Niederlage gegen Lebedev auf jeden Fall auch einer, der in der Gewichtsklasse ziemlich weit oben anzusehen war und den hat er eigentlich schon gefühlt gewonnen gehabt, der McKenzie in Argentinien. Die haben es dann Draw gewertet. Ich sag mal so, Ramirez bis zu dem Zeitpunkt der Lebedev-Niederlage konnte man vielleicht ungefähr so von der Leistungsqualität her einschätzen wie ein Huck, so auf einem Level, dass die beiden ungefähr sind. Dementsprechend könnte man, wenn man jetzt so einen Quervergleich zieht, sagen, das wird ein enger Kampf. Aber McKenzie hat eben auch nur Kondition für 6 Runden meist und baut dann immer sehr, sehr krass ab. Ich glaube, er hat noch nie einen K.O. nach Runde 6 geschafft. Irgendwie so habe ich das im Kopf. Ich habe es nicht nachgeguckt. Ich habe das nur mal irgendwie vom Kommentator gehört, wenn ich einen Kampf per Stream verfolgt habe von ihm. Das ist schon krass. Ja, also wenn er irgendwelche Chancen haben sollte, dann in den ersten 6 Runden. Danach dann wahrscheinlich eher nicht. Ich denke, Punkt, Sieg, Huck oder halt nach Runde 6, dass möglicherweise Huck dann sogar noch einen vorzeitigen Sieg einstreuen kann.
Gut. dann an dem Wochenende danach ist auch noch ein Kampf auf deutschem Boden, und zwar im Jahn-Sportforum in Neubrandenburg. Da kämpft Jürgen Brämer gegen Nathan Cleverly.
Nathan Cleverly, das ist wie früher, wenn sich alte Leute da James Bond Filme angeguckt haben mit dem Sean Connery.
Das ist auch gut, ne? Jedenfalls Nathan
Cleverly oder Roger Moore.
Ja, oh, Roger Moore, ne? Jedenfalls dieser Nathan Cleverly ist seit langer, langer Zeit, kann man sagen, im Grunde mal wieder ein Gegner, der Brämer gut fordern könnte. Erstaunlich überhaupt, dass der Kampf überhaupt zustande kommt, aber ich meine, gut, Sauland kann das Ding wahrscheinlich in UK verkaufen und in Deutschland auch, und ja, aber Cleverly Brämer, also das ist schon irgendwo, ich finde, spannender so, als viele denken, weil Brämer hat immer Probleme gegen Leute, die körperlich stark sind und ein bisschen was können, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Cleverly ihn schon echt einiges abverlangt, oder seht ihr es anders?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also seit langem mal wirklich ein Gegner, der, wo man sagen kann, ja, prinzipiell verdient das mal, um eine WM zu boxen, auch. Und da möchte ich mal wissen, wie die WBA-Statuten sind. Auch wenn er den letzten Kampf gegen von Farah verloren hat.
Ja gut, von Farah ist natürlich auch jetzt keine Laufkunde. Also das ist kein schlechter Mann im Light Heavyweight. Der ist schon ein solider Mann. Und ja, ich meine, Cleverly, klar, hatte die verheerende Niederlage gegen Kovalev, wo er einfach nur zerstört wurde. Aber Kovalev hat halt auch irgendwo ja, eine Ausnahmestellung im Light Heavyweight. Ist einfach wirklich ein Elite-Fighter. Und das ist halt kein Maßstab, und also das Ding wird schon recht nett werden, hoffe ich. Also das ist, überrascht mich. Also das ist, es gab ja in der Vergangenheit irgendwann immer mal gute Kämpfe in Deutschland. Irgendwie, ich weiß nicht, Krasniqi gegen Brewster oder sowas, ne? Das waren immer gute Kämpfe. Aber es ist selten gewesen, dass wirklich so Kämpfe gewesen sind, wo man sagen kann, ja, das könnte schon ein bisschen oder sehr, sehr nett werden. Also ich freue mich darauf und bin mal echt gespannt, weil Cleverly ist halt echt körperlich schon richtig, richtig groß fürs Light Heavyweight, und Brämer ist körperlich einfach in meinen Augen kein richtiger Light Heavyweight, und körperliche Vorteile sind dann nicht gerade auf seiner Seite, und es wird jetzt, denke ich, schon kein so leichter Kampf. Also wenn ich mir Brämers Kämpfe da gegen Schukowski oder so angucke, gegen richtige Light Heavyweights, die auch noch ein bisschen was konnten, das war schon richtig gut. Und so zuletzt diese deutschen Meisterschaften gegen Krasniqi, Konrad und Gutknecht.
Wo Krasniqi noch der Beste von war.
Ja, das ist natürlich auch ziemlich, ja, das braucht man einfach nicht, ne? Und Cleverly stellte halt schon auch wieder einen Riesensprung in der Gegnerschaft dar. Und so jemanden hat ja, weiß nicht, 6, 7, 8 Jahre nicht mehr geboxt, jemand von dieser Qualität. Und ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht auch richtig eng werden würde. Ich denke, im Zweifel geht es vielleicht Brämer nach Punkten irgendwie zugeschustert, aber mich würde es auch echt nicht überraschen, wenn Cleverly Brämer da irgendwie ein bisschen zerstören würde, weil Brämer...
Würdest du es denn gucken?
Ja, auf jeden Fall. Weil, ich meine, Brämer ist auch schon 37 mittlerweile, und man kann ihn einfach auch nicht so wirklich einordnen. Also er hätte immer, natürlich hat er das eine oder andere Mal vielleicht auch überrascht, aber so wirklich, wie gut er wirklich ist, kann man nicht sagen. Weil Robin Krasniqi, gut, das ist halt jemand, der auch mit Cleverly über die Punkte ging. Zwar jede Runde verlor, aber ihn besiegte Brämer vorzeitig. Vielleicht könnte das so ein kleiner wegen dem Zaunfall sein, Meine Prognose wäre irgendwie knapper Punktsieg von Brämer. Wie seht ihr das?
Boah, das ist ein enger Kampf auf jeden Fall. Ne?
Ja.
Das eigentlich so skilltechnisch 50-50. Jetzt muss man natürlich gucken, was haben wir hier für Waffen auf beiden Seiten. Brämer, guten Jab, ein bisschen mehr Power als Cleverly. Cleverly kommt extrem über die Workrate und schlägt sehr, sehr unorthodox. Hat sehr, sehr viele Schläge, die er beherrscht, und schlägt aber nicht ganz mit so viel Dampf dahinter. Das ist jetzt die Frage, was setzt sich da durch? Findet Bremer eine Möglichkeit, Cleverly gar nicht so wirklich in die Distanz kommen zu lassen, um dann eben seine Workrate an den Tag zu bringen? Oder ja, findet Cleverly eine Möglichkeit, gut in die Halbdistanz zu kommen oder möglicherweise auch eine Möglichkeit, ganz an den Mann ranzukommen und dann zu arbeiten und den Jürgen da hingehend dann ein bisschen zu ärgern? Also ich habe jetzt mal eben geschaut bei Bremer und habe mir die letzten Gegner von ihm angeschaut. Und mir fällt da ein Mann ein, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, das ist schon ewig her, ich glaube, ich gucke jetzt mal ganz kurz nochmal nach, genau, 2009 war es. Erinnert ihr euch da an einen Dimitri Sukotsky? Könnt ihr euch daran erinnern?
Ja, den hat ja Eugen gerade erwähnt.
Genau. Also, das hatte ich jetzt gar nicht mitbekommen, gut, dann weiß jetzt gar nicht, was du da, ich glaube nicht, dass du da irgendwie den Kampf, oder zu dem Kampf was gesagt hast. Auf jeden Fall hatte Bremer damals extreme Probleme mit ihm, der war da schon stehend K.O., hätte man durchaus abbrechen können. Ich weiß nicht, welche Runde das jetzt genau war. Ich glaube, 8., 9. oder irgendwie sowas. Da war der Bremer wirklich stehend K.O. Da hätte man also, ja, zu jeder Zeit, wenn es der, also, wenn das Sukotsky gewesen wäre in der Situation, hätte man bestimmt abgebrochen. Da hatte er auf jeden Fall große Probleme. Und Sukotsky, vielleicht von der Art und Weise her, ein ähnlicher Mann wie Cleverly. Nur, dass Cleverly halt wesentlich mehr Skill noch hat als ein Sukotsky. Und ja, gegen so einen Mann hat Bremer genau mit diesem Stil oder ähnlichen Stil extreme Probleme gehabt und das könnte man so ein bisschen vergleichen. Das kann man sagen, das Ganze ist noch 7 Jahre her zusätzlich. Bremer hat mit Sicherheit nicht an Leistungsstärke gewonnen, sondern durch seine jahrelang auch schlechte Gegnerschaft, muss man ja wirklich sagen, hat seit Ewigkeiten nichts mehr richtig Gutes geboxt. Von daher wahrscheinlich eher eingebüßt und ja, Cleverly besserer Mann als Sukotsky mit dem gleichen Stil. Und dementsprechend sehe ich da so styletechnisch wahrscheinlich leichte Vorteile für Cleverly. Und ich denke, wenn man das neutral punkten wird am Ende dieses Kampfes, wenn es da keine Home Decision oder ähnliches geben sollte, wird Cleverly hier nach Punkten leicht vorne liegen. Man muss auch sagen, Cleverly hat in seiner ganzen Karriere noch nicht einen Kampf wirklich krass verloren, außer den Kovalev-Fight. Und ja, gegen den geht halt irgendwie jeder momentan ein. Von daher, ja, hat sonst zwei, wie gesagt, Split Decisions gegen sich gehabt, ne? Gegen Verfahrer war es auch saueng. Hatte auch in den letzten zwei Runden hat das dann verschenkt noch. Das war bis dahin Draw. Und gegen Bellew auch in der letzten Runde quasi dann das Ding abgegeben. Hätte die gewonnen, hätte den Kampf dann auch Split Decision selbst gewonnen. Also es waren sauenge Dinger, so die anderen zwei Niederlagen, die hat. Das ist ein Spitz auf Knopf. Dementsprechend, ja, ein gefährlicher Mann. Und dem traue ich auf jeden Fall zu, den Bremer hier in Deutschland zu besiegen. Aber grundsätzlich denke ich auch, man wird wahrscheinlich bestimmt dann irgendwie doch so drehen, dass es eine Split Decision dann für Bremer gibt oder ein Draw oder wie auch immer. Aber es wird auf jeden Fall nach Punkte entschieden. Also ich denke nicht, dass hier ein vorzeitiger Sieg rausbringt. Ich denke, Punkturteil ganz, ganz knapp. Ich denke, Split Decision, Home Decision, Bremer, sage ich.
Gut. Bin gespannt. Robert, dein Tipp?
Dem schließe ich mich an, obwohl ich auf Cleverly hoffe.
Ja.
Ja, hoffen tue ich auch auf Cleverly.
Gut. Ein alter Weggefährte von Jürgen Bremer, der früher mit ihm bei Universum geboxt hat, kämpft am Samstag. Also ein Kampf, der ja Samstagvormittag, Samstagmittag irgendwo im Stream sicherlich zu sehen sein wird, gegen Joseph Parker. Und zwar Alexander Dimitrenko, in dem es ja doch irgendwie ein bisschen ruhiger geworden ist.
Am 1. Oktober, an diesem Wochenende wohlgemerkt.
Genau. Und da halt am Samstag. Also es ist halt immer ganz nett, wenn man Kämpfer aus Australien oder Neuseeland sieht, die kann man sich ja dann immer recht zu humanen Zeiten noch angucken. Und das ist ein Kampf, wo man sagen kann, ja, für Joseph Parker. Ich meine, Parker nach seinem Step-Up-Kampf gegen Takam und seinem Sieg über Hormono, jetzt Dimitrenko. Dimitrenko weiß man halt nicht, wie gut er noch wirklich ist. Ist er in anständiger Verfassung? Ich weiß es nicht. Kann man auch schwer sagen bei seiner Gegnerschaft. Zuletzt hat er alle Kämpfe gewonnen, ja. Aber die Qualität der Gegner war natürlich auch überschaubar und nicht ansatzweise das, was Parker ist. Von daher, Robert, was erwartest du dir von Alexander Dimitrenko?
Die erste Frage, die ich mir halt stelle, ist halt eher, tritt er überhaupt an?
Ja, die kann man natürlich auch stellen.
Weil er war ja in zwei Kämpfen schon im Gespräch gewesen, die er alle nicht angetreten hat. Einmal gegen Briggs, einmal gegen Luis Ortiz. Das wären beides große, ja, nee, weiß nicht, ob das große Paydays sind, weiß ich nicht. Ob auf jeden Fall hätte ihm das deutliche Sprünge in den Rankings eingebracht. Gut, gegen Ortiz hätte ich ihn definitiv hinten gesehen, aber gegen Briggs, der dürfte mehr Puster haben, und wenn er ihn schön auf Distanz hält, dürfte das eigentlich für ihn kein Thema sein. Da sehe ich Parker jetzt halt wieder schon deutlich, deutlich gefährlicher an. Aber gut, ich würde mich freuen, würde mal gucken, wie er noch drauf ist, weil nachdem er gegen Pulev K.O. gegangen ist, habe ich ihn eigentlich ehrlich gesagt ziemlich abgeschrieben, einfach aus dem Grund, weil Pulev jetzt nun mal einfach nicht der stärkste Puncher ist. Und dann gegen den K.O. gehen, schon hart. Ich bin einfach mal gespannt, und wie du schon gesagt hast, ist eine humane Zeit, das heißt, ich kann freitags abends feiern gehen, schlaf meinen Rausch aus, esse eine Pizza zum Frühstück und guck mir den Kampf an.
Ja, das wird Manu wahrscheinlich machen.
Firat Aslan würde das natürlich nicht machen. Der würde sich wahrscheinlich erstmal ein Rührei mit 12 Eiern machen, aber nur mit 4 Eigelb.
Imano, was ist dein Tipp? Was erwartest du von dem Tenko?
Ja, dass er K.O. geht, erwarte ich. Ob das dann auch passiert, ist die Frage. Also gut, er ist natürlich seit ja auch Jahren irgendwie raus aus der Szene so ein bisschen, ne? Der letzte Kampf, wo man sagen kann, der wirklich erwähnenswert ist, war da eben gegen Pulev, und ja, da hat er nach Punkten relativ deutlich hinten gelegen bis zum Abbruch und beziehungsweise bis zum K.O. Man muss aber sagen, das war ein Müdigkeits-K.O. Also der ist nicht da irgendwie wegen Glaskin runter oder so. Der hat irgendwie einfach keine Puste mehr gehabt. Und der kam einfach nicht mehr hoch, als sich auszählen lassen. Der hat einfach ja das Ding dann weggeschmissen, wollte nicht mehr. Wirklich K.O. war das jetzt nicht. Aber ja, das ist halt das, was man noch werten muss, ne? Was danach kam. Kudakic, Kowal, Xia, Dovedan und Janin. Ja, manche Leute mit negativem Kampfrekord. Das sind halt alles so Dinge, wo man eigentlich nicht viel zu sagen kann. Muss. Deshalb schwer einzuschätzen, was er noch drauf hat, ja. Oder ob er irgendwas dazugelernt hat noch in der letzten Zeit, keine Ahnung. Deswegen beschäftige ich mich da eigentlich lieber mit Parker. Und der hat in letzter Zeit dann gegen Takam schon ein Ausrufezeichen gesetzt, verdient gewonnen. Ein bequemer Gegner auf jeden Fall. Mien hat er noch besiegt. Dann. Ja, hat auf jeden Fall Ausrufezeichen gesetzt, ist jung, ist stark, boxt in seiner Heimat, beziehungsweise in Australien. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir hier auch Parker dann als Sieger aus dem Ring gehen sehen. Ich bin mir nur nicht sicher, wie schnell das geht. Also, Takam, den konnte er jetzt auch nicht vorzeitig stoppen. Ist aber auch wieder ein anderer Gegnertyp. Dimitrenko ist knapp 2 Meter groß. Ja, ich denke trotzdem, Dimitrenko ist ein bisschen irgendwie
fragil.
Der ist fragil. Und deswegen wird er in den ersten 6 Runden, denke ich, auch irgendwie verlieren. Ich denke, ein TKO ist hier in den ersten 6 Runden möglich. Möglicherweise, wenn er voll durchkommt, auch ein KO, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Dimitrenko den über die zweite Kampfhälfte rauszieht, den Kampf. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn es dann so sein sollte, dann überrascht er mich positiv, aber mein Tipp, erste 6 Runden, Parker.
Ja, also das denke ich auch, dass Parker das Ding vorzeitig machen wird, einfach weil Dimitrenko am Boden gegen Islamic Kudagic und gegen Ivica Perkovic, und das ist echt nicht schön, ne? Und ich frage mich auch, in welcher Verfassung er ist. Ich glaube nicht mehr, dass er körperlich auf dem Level ist, was er mal bei Universum hatte oder was er vielleicht noch im Kampf gegen Pulev hatte, aber ja, ich gehe da ganz klar mit ihm an, und ich denke auch irgendwie in der ersten Kampfeshälfte TKO-Sieg für Parker. Ich denke, Dimitrenko macht es einfach, um nochmal ein bisschen Geld mitzunehmen. Aber es ist, ich denke nicht, dass er die Härte hat, um harte Hände dann zu nehmen. Aber wer weiß, wenn er wirklich in extrem guter Verfassung ist, vielleicht kann er uns ja auch Lügen strafen und da für eine kleine Überraschung sorgen.
Aber
vor allem, wie die, je nachdem, wie seine Psyche auch gefestigt ist. Ja, das war ja auch mal so ein Ding bei ihm.
Ja. Und von daher, nette Sache. Also, ich finde es für Parker eigentlich jetzt einen guten Kampf. Ist absolut okay. Nur bin ich einfach gespannt auf den, weil jetzt ein bisschen einfach eine Wundertüte. Ne? Ja. Gut, das sind so die Kämpfe, die interessant sind in den nächsten zwei Wochen. Kommen wir einfach mal zu den News. Und da gibt es eine neue Meldung, oder ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Karl Frotsch sieht nicht mehr aus wie Karl Frotsch. Der sieht jetzt eher aus wie so ein Model oder jemand, der noch nie geboxt hat. Er hat sich seine Nase richten lassen und irgendwie verändert, finde ich, das seine Persönlichkeit doch recht stark, weil der vorher hatte der wirklich so einen riesen Zinken, der nicht so ganz gerade war. Und jetzt hat er wirklich eine vorbildliche Nase, ne? Kerzen gerade, ist der Wahnsinn, oder?
Eine der besten Meldungen, die ich seit langem gehört habe.
Ja, ja. Ja, und dann gibt es natürlich noch die Meldung, dass es gibt natürlich noch eine Meldung, die wahrscheinlich, wo das Herz aufgeht, den meisten Zuhörern, dass Alexander Petkovic jetzt seine Fight Nights bei Sky austrägt und da irgendwie zu sehen sein wird mit seinen Kämpfern, den Kraftbrüdern.
Hey, immerhin hat er jetzt aber auch Christina Hammer und Francesco Pianeta unter Vertrag.
Oh.
Ja, das ist halbwegs bekannte Namen.
Ja, ja, ja. Das wäre doch was jetzt hier. Dimitrenko danach gegen Pianetta oder so. Oder Solis gegen Pianetta, wer weiß.
Ja, das verstehe ich zum Beispiel auch nicht, dass man da, also da verstehe ich Dimitrenko nicht, warum der nicht gegen Leute wie Briggs, wie Pianetta oder von mir aus auch Solis sich lieber ein Matchup rausgesucht hätte, weil das sind auch realistische Siegeschancen, also wo er wirklich realistische Siegeschancen hat und wo er auch finanziell, denke ich mal, jetzt nicht unbedingt wesentlich schlechter verdient hätte. Also,
ach doch, irgendwie so im EC-Gym irgendwo gegen Solis. Glaube ich nicht, dass er da viel Geld verdient hätte. Aber gut, wer weiß, ne?
Aber ja, gut. So als, weiß ich nicht. Gegen Parker, meinst du, der verdient da viel? Der Parker ist ja selbst noch nicht Champ und sowas.
Nö, aber der ist in Neuseeland, ist der ein Star.
Okay.
Also der ist ja schon eine Nummer da. Macht da Werbung für McDonald's und so. Und
Burger King.
Ja, oder Burger King oder Hungry Jacks. Vielleicht heißt es ja auch Hungry Jacks. Weiß es der Geier. In Australien heißt es Hungry Jacks, aber in Neuseeland weiß ich gar nicht. Ist das da Burger King?
Es ist Burger King.
Ja, also, siehst du. Ja, dann. Ja, auf jeden Fall ist das, denke ich, schon eine andere Hausnummer. Da kannst du schon einigermaßen Geld verdienen. Weiß nicht, jetzt auch nicht Millionen, aber wird das schon eine stattliche
Börse? In Neuseeland brauchst du keine Millionen, um glücklich zu sein.
Ja. Muss man Kim Schmitz fragen, ne?
Stimmt. Ich musste gerade überlegen, wen du meinst.
Ja. Ja, gut. Und dann wollte ich dich noch fragen, was macht eigentlich Michael Walisch?
Das ist eine gute Frage, denn wir haben ja in vielen Podcasts auch immer so über Top 10 der deutschen Schwergewichte und so gesprochen und all drum dran. Und da ist mir auch mal wirklich die Frage, was macht Michael Walisch eigentlich? Weil seit Januar hat er nicht mehr geboxt und sein WBO-Europatitel, ich weiß, das ist dein Lieblingstitel, Eugen, der steht ja demnächst bei einer Kampfveranstaltung von EC-Boxing und der Z-Promotion auf dem Titel, auf dem Spiel zwischen Christian Hammer und Erkan Teper. Und jetzt, wo auch so viele Boxer von SCS weggegangen sind, zum Beispiel Pianeta oder Hammer, von Walisch hört man irgendwie so gar nichts mehr. Letztens gab es nochmal irgendein, habe ich mal ein Foto von ihm gesehen bei Facebook, wo er bei Ramona Kühne im Gym trainiert hat. Von der man ja auch nichts mehr hört. Deswegen frage ich mich, weiß das einer der Zuhörer, was Michael Walisch momentan so macht? Weil auf seiner Facebook-Seite sieht man nun mal meistens irgendwelche Fotos, wo er A, entweder im Urlaub ist oder B, wo er irgendwo am Trainieren ist.
Ja, man weiß es nicht, ne?
Ist der eigentlich noch deutscher Meister auch im Schwergewicht oder bestimmt, hat er den auch schon abgelegt?
Ich meine, wer WBO-Europameister ist im Schwergewicht, der muss doch auch deutscher Meister sein, oder?
Ja, bei der WBO auf jeden Fall.
Deutscher WBO-Meister. Ja, wäre vielleicht auch ein Titel, den er erringen könnte. Ne?
Ja, gute Frage. Na gut, sonst gab es auch nicht so viel News. Es gab vielleicht, ja, sonst eigentlich nichts, was großartig erwähnenswert ist. Also das Boxjahr ist durchweg mau, kann man sagen. Also
es hat seine Höhen und Tiefen, ja, wie das Wetter.
Ja, und zum Wetter ist zu sagen, dass ein laues Stürmchen wohl nach Bosnien rüberzieht, trotz Unterstützung des Hochs Anabolika, ne? Da geht halt nicht so viel voran. Ne? Nein, ansonsten gibt es natürlich noch die News, dass Felix Sturm, da ermittelt wohl die Staatsanwalt gegen ihn. Was gibt denn in Deutschland jetzt dieses Anti-Doping-Gesetz? Und ja, da ermittelt die Staatsanwalt.
Das ist gültig seit dem Dezember 2015. Ja. Das muss man vielleicht dazu sagen, weil wenn jetzt viele fragen, ja, was ist denn mit Erkan Tepa? Ja, der hat davor gedopt, dafür kann er dann nicht belangt werden.
Genau. Und es ist erstaunlich, dass sie überhaupt ermitteln, weil BDB-Präsident Pütz hat ja gesagt, dass diese anabole Substanz Hydroxylstanozol eigentlich überhaupt nichts bringen würde. Ne? Und von daher ist es, fragt man sich, warum ermitteln die dann? Ne?
Ja, ja. Es muss ja ermittelt werden, ob die Aussage stimmt.
Ja, die werden das auf jeden Fall jetzt ermitteln. Und ja, Sturm ist wohl nach Bosnien gezogen und die...
Das Gym in Köln ist wohl dicht.
Genau, Char hat auch irgendwie geschrieben, dass er es gerne übernehmen würde, aber keine Ahnung, was daraus wird. Aber da sind wohl auch irgendwie alle Türen sind zu und das Ding ist wohl Geschichte. Und ja, ich bin gespannt, was daraus wird. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass die Staatsanwaltschaft da ein bisschen ermittelt. Da gab es ja schon mal schwere Vorwürfe. Und ja, und was jetzt auch noch zu lesen war, dass ja, Stump wohl auch überhaupt nicht beantragt hat, die B-Probe zu öffnen. Ich meine, das sagt ja auch viel aus. B-Probe ergibt ja im Regelfall immer das, was die A-Probe auch ergibt. Und ja, irgendwie hat es wirklich schon so ein Geschmäckle. Ne? Also man will wirklich das Ding irgendwie total verschleiern. Man äußert sich null dazu. Man lässt einfach die Zeit verstreichen und... Wenn man das Ding jetzt nicht öffnet, dann verschleiert man wieder was. Das ist schon sehr...
Oder wenn man sich selber nicht dazu äußert. Aber das ist halt schwierig, in den heutigen Medienzeiten sowas so zu vertuschen.
Ja.
Die Bild und so oder Express, die sind ja alle auch fleißig darüber am Berichten.
Ja, und das Problem ist halt auch so, dass er sich selber dann mittlerweile auch, wenn man sieht, was die Leute bei Facebook oder in Foren oder so schreiben, da so ein bisschen... Ja, ne, also die lassen sich halt nicht wirklich für dumm verkaufen, die Leute. Ne? Und, aber gut, er fährt diese Taktik, geht diesen Weg und wer weiß, was dabei rumkommt. Also.
Aber ich befrage die Runde, warum denkt ihr denn, hat er jetzt die Konsequenz gezogen, in Anführungszeichen Konsequenz, ich weiß ja nicht, ob es damit überhaupt zu tun hat, und ja, fährt in seine Heimat und möchte jetzt da wahrscheinlich
auch... Seine Heimat ist Leverkusen.
Ja, in Anführungszeichen, sagen wir mal Heimatland, ne? Er kommt ja eigentlich generell schon aus Bosnien, aber zumindest seine Familie, Eltern. Warum macht er das? Was hat das für Hintergründe? Wegen der Doping-Sache jetzt? Oder meint ihr allgemein, hätte der es vielleicht nach dem Ende der Karriere möglicherweise in Erwägung gezogen, das zu tun? Oder gibt es da Informationen, die ihr habt? Könnt ihr da dem Publikum was sagen, die uns zuhören?
Ja, gute Frage, ne?
Ich sag mal so, ich denke schon, dass der irgendwie was in der Richtung halt geplant hat. So, sag mal, wenn der jetzt, ich sag mal so, du kannst... Gut, ich weiß jetzt nicht, was für ein Lebensstil der geführt hat, wie viel Kohle der verdient hat und wie viel der davon noch übrig hat. Ich meine, so ein Gym und eine eigene Promotion, ja, man will zwar damit Geld verdienen, aber erstmal steckst du doch ordentlich Geld rein.
Ja, du musst die Sachen
weiß ja nicht, wie viel davon noch. So, ne? Ja, du weißt ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel davon über ist, aber ich behaupte jetzt mal, du kannst in Bosnien mit einer Million deutlich ein entspannteres Leben fühlen, als wie wenn du eine Million hast und in Köln wohnst. Einfach so von den Lebenserhaltungskosten.
Okay, also gehst du von einem finanziellen...
ja, ich denke aber auch die ganzen Ermittlungen und sowas. Sag mal, wenn du dir nichts vorzuwerfen hast, so dann versuchst du ja das auch in irgendeiner Form aufzuklären oder vermittelst wenigstens so nach außen hin den Willen, dass du was aufklären willst. Aber wenn da so gar nichts kommt, ist das meistens schon ein bisschen auffällig.
Ja, ich finde auch, jemand, der schweigt, ist in der Regel auch schuldig. Ne? Also so ist es zumindest so, ist meine Auffassung, weil wer, sag ich mal, nichts getan hat, kann befreit aufspielen und kann durchaus sich zu irgendwas äußern, wenn er nichts gemacht hat. Aber wenn man, sag ich mal, nichts sagt, dann hat man entweder was zu verbergen oder, ja, man möchte keine Fehler begehen. Na gut, das ist halt alles irgendwie eher Schutz dann, ne? Für sich selbst. Gut, ich möchte da jetzt niemanden verurteilen oder sowas, deswegen ist das alles ein bisschen, ein bisschen blöd jetzt darüber zu reden, aber mich würde schon interessieren, warum er sich dann einfach doch so heimlich aus dem Staub macht, das würde mich dann interessieren.
Ja.
Weil es auch, wie gesagt, so plötzlich kam. Ich meine, gut, der Fernsehvertrag, was ich gehört habe, ist aber nur, wie gesagt, alles nur spekulativ. Ich habe es nur irgendwo gelesen letztens, dass aufgrund dieser Doping-Geschichte wohl man schon intern weiß, was da los war. Und ne, intern weiß man eben mehr als extern, ist ja klar. Und es soll wohl so sein, dass Sat.1 ihn dann auch nicht mehr im TV zeigen wollte. Deswegen, das habe ich gelesen.
Verständlich. Aber auch auffallen, wie Sat.1 da komplett zuschweigt.
Das stimmt schon, ja. Das ist wirklich sehr. Ja, alle schweigen irgendwie, ne? hat man das irgendwie so vereinbart, dass man sagt, komm, keiner äußert sich hier, wir machen das einfach klangheimlich alles dicht.
Wir machen das mit den Fähnchen.
Genau, ja, man kann nur spekulieren, ne? Wie klar, es gibt viele Gerüchte, aber das realistische Szenario ist halt wirklich das. Man hat ihm auch gesagt, wir zeigen dich hier nicht mehr in Sat.1. Ein Fernsehvertrag wird er dann dementsprechend wohl auch nicht mehr bekommen. Er wird so oder so gesperrt. Wenn es rauskommt, dann ist er ein Jahr gesperrt.
Ist dann fast gut, bei der WBA ist das ja immer so eine Sache.
Ja.
Der wird immer noch als Sieger geführt bei der WBA und immer noch als Superchamp.
Ja klar, solange die B-Probe nicht geöffnet ist, aber er darf halt auch, glaube ich, so lange nicht mehr kämpfen, ne? Bis die B-Probe nicht geöffnet ist. Das ist das andere. Also er kann so oder so nicht boxen. Wenn er sie jetzt öffnen lässt, ist er gesperrt. Auf jeden Fall mindestens ein halbes Jahr. Das sehen die Regularien vor. Mindestens. Das ist die Mindestsperre. Und wenn er sie halt nicht öffnen lässt, darf er halt auch weiter nicht kämpfen erstmal. Solange bis sie halt geöffnet wurde. Also so oder so sollte er sie eigentlich öffnen lassen. Dann kommt es zwar raus, dass er gedopt hat wahrscheinlich, aber die halbe Jahrsperre, die läuft dann wohl auch ziemlich... schnell ab, aber so, wenn er sie nicht...
Die müsste doch eigentlich schon abgelaufen sein, oder? Die gilt ja eigentlich ab dem Tag, wo nach dem Kampf, wo die Probe abgegeben worden ist, soweit ich weiß.
Okay, ich habe jetzt gelesen, dass erst die B-Probe geöffnet werden muss, damit das fix ist, dass er wirklich gedopt hat und dann setzt die Sperre ein. Das habe ich gelesen.
Das ist gut, jetzt interessant, vielleicht liegt es da daran, dass es ein anderer Verband ist. Bei der EBU war es ja so gewesen, dass die Sperre von Teper ab dem Tag galt, wo der Kampf gegen Price war.
Ah, okay. Das ist
da galt anderes. Die Einjahressperre, die ja unter bestimmten Regularien des BDB vorher schon ablaufen konnte.
Ja.
Gut, ich weiß nicht, wie die WBA das da handhabt.
Ja, es gibt überall unterschiedliche Regularien, das ist schon recht, genau.
Weiß man nicht, im Boxen kann man nicht. Kann man die Sache sowieso nicht ernst nehmen mit den Sperren. Das wird ja gemacht, wie man will. Und Doping hat ja überhaupt keine Auswirkung. Hat man ja bei Teper Price, der Kampf ist immer noch irgendwie zählt immer noch und Sturm, Schudinov, gleiche und Sperren sind nie lange. Es gibt ja eine Menge erwischter Doper, die halt auch nie lange gesperrt wurden und Boxen hat einfach ein massives Dopingproblem und im Grunde zeigt es ja, dass man im Grunde fast machen kann, was man möchte im Boxen. Das zeigen ja auch die Aussagen der ganzen Denada und so, dass man nicht mehr mit dem BDB zusammenarbeiten will und so. Also das ist schon Zirkus, ne, da das Ganze. Also das ist.
Weiß ich, aber Konsequenz ist da auch irgendwie gar nicht zu erkennen. Ich meine, erinnere dich mal noch zurück, dass die EBU aufgrund der TEPA-Nummer da auch dem BDB die Zusammenarbeit. Ich weiß nicht, ist sie jetzt gelockert oder ist die ganz aufgekündigt? Was? Irgendwie habe ich jedenfalls gehört, dass die EBU BDB-Boxer nicht mehr um ihre Titel boxen lassen will. Und demnächst boxt dann Robert Stieglitz um die Europameisterschaft.
Ja, dann ist das so, ne? Ja, ist halt Boxen, ne? Ist halt nicht nur Sport, sondern halt auch ganz, ganz viel Show und Geschäft. Ist einfach so und ja. Ich meine, bei Sturm ist wahrscheinlich egal. Die Karriere ging wahrscheinlich doch deutlich dem Ende entgegen. Und ob er nochmal boxt oder nicht, hat jetzt eigentlich so für den Spitzensport oder für die Weltklasse Hatte ich eigentlich auch keine wirkliche Bedeutung mehr, ne? Weil das. Die Kuh ist da vom Eis, das Ding, der Drops ist gelutscht. So, ne?
Das Kind ist in den Brunnen gefallen.
Ja.
Die Klappe ist zu, der Affe tot.
Genau, verbrannte Erde hinterlassen ein bisschen und ja. Aber gut, er hat sein Geld gemacht, von daher. Ist es so, ne? Kann man stehen, dazu stehen, wie man möchte, aber. Ist schon eine komische Geschichte alles. Gut, gut. Bevor wir jetzt noch mehr meckern über Doping und so, machen wir einfach mal Schluss. Und dann hören wir uns einfach wahrscheinlich in 2 Wochen wieder, ne? Weil wir haben jetzt.
Also Anfang Oktober.
Genau. Also wahrscheinlich dann, ja, so am 2. oder 3. Oktober werden wir aufnehmen und dann werden wir die neue Folge dann wieder online stellen. Gut, gut, liebe Zuhörer, dann bis zum nächsten Mal und immer, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder so, immer posten. Und ja, wir leben noch und ein paar haben hier schon kommentiert und uns Nachrichten geschrieben. Danke dafür und ja, wir sind noch da und haben es auch nicht vor, das Ganze so schnell
zu beenden. Wir kommen, um zu bleiben, wir gehen nicht mehr weg.
Genau, und wenn wir gehen würden, würden wir es auch sagen, also keine Sorge. Also, bis in 2 Wochen.
Servus. Tschüss.